Guten Morgen. Christus im anderen entdecken ist heute das Thema, das auch im Passionskalender für diese Woche vorgegeben ist. Und jetzt kannst du weitermachen, da der hier ja scheinbar nichts tut. Gut, danke schön. Er hieß Martin. Von Beruf war er Soldat. Vor den Toren Amiens in Frankreich erblickte er einen Bettler. Geld hatte Martin nicht, aber er sah, dass dieser Mann blau gefroren war und zitterte. Er zerteilte seinen Soldatenmantel und schenkte dem Mann die Hälfte. Nachts hatte er einen Traum. Er sah den Bettler und er sah Jesus inmitten der Engel. Jesus trug einen halben Mantel. Er wurde gefragt, Meister, weshalb trägst du diesen alten, abgetragenen Mantel? Jesus antwortete, mein Knecht Martin hat ihn mir geschenkt. Das beeindruckte ihn. Er ließ sich taufen, verließ zwei Jahre später das Militär, predigte in Frankreich das Evangelium und gründete etliche Gemeinden. Soweit jedenfalls die Legende um ihn. Uns ist er bekannt als der Bischof Martin von Tours, manchmal auch als der heilige Sankt Martin bezeichnet. In Köln kenne ich das, in meiner Heimatstadt, dass da die Kinder von Tür zu Tür gehen und singen und bekommen dann auch was. Halloween ist ja so ein amerikanischer Quark, der dann später dazugekommen ist, aber das ist das, wo manche ihn vielleicht noch herkennen. Er wurde in Szombathely in Ungarn geboren, jawohl, und starb 397 nach Christus in Frankreich. Er wurde in Tours beerdigt. Die Tat, die von ihm erzählt wird und die ihn vielleicht besonders berühmt gemacht hat, war eine absichtslose Tat. Er wollte einfach nur helfen. Er sah nur diesen Menschen vor sich und merkte, dem ist kalt, für den muss ich was tun. Doch diese Tat führte für ihn zur Begegnung mit Jesus. Heute lese ich einen Text aus dem Matthäusevangelium, der von solchen Begegnungen mit Jesus spricht. Der Text ist im Passionskalender für den heutigen Sonntag vorgeschlagen. Ich lese aus dem 25. Kapitel des Matthäusevangeliums. Wir sehen das heute nicht hier vorne an der Wand. Jesus sagt hier, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten: Ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Ein erschreckender Text. Ich weiß auch gar nicht, ich habe schon aus diesem Text zitiert, aber ob ich über diesen Text jemals gepredigt habe. Erschreckend ist er, weil er so deutlich schwarz-weiß ist. Es wird geteilt. So wie der Hirte in Israel am Abend die Schafe und die Ziegen voneinander trennte. Die schwarzbraunen Ziegen brauchten in der Nacht wärmere Luft als die weißen Schafe. Keine Ahnung, woran das liegt, aber deswegen mussten sie getrennt werden. Zum anderen ist dieser Text erschreckend, für uns nehme ich jedenfalls an, weil er so ganz unevangelisch von den Werken der Menschen spricht und diese darüber entscheiden, auf welcher Seite sie stehen. Das haben wir ja eigentlich nicht so auf dem Schirm, dass Gott das so wichtig nimmt. Wenn Jesus vom Menschensohn spricht, der hier teilt, dann gebraucht er einen Begriff aus dem Buch des Propheten Daniel. Es geht um den Messias. Nach Vers 32 sammelt er alle Völker. Dann ist wohl unter denen, denen geholfen wurde, auch jeder Mensch in Not und Bedrängnis zu verstehen, ohne Einschränkung. Jedenfalls ist das Kriterium, auf das Gott in diesem Text hier schaut. Er stellt die Frage: Wie hast du gelebt, wenn ich nicht da war? Wie kann man dem Herrn dienen, wenn er nicht da ist, nicht sichtbar vor uns ist? Sicher, stille Zeit, das persönliche Lesen in der Bibel und Reden mit Gott, Gebet, Lobpreis oder Anbetung. Sicher hat auch das mit der Nähe zu Gott eine ganze Menge zu tun. Wer jemandem nahe sein will, der verbringt auch Zeit mit ihm. Und wenn diese Nähe mal nicht richtig möglich ist, gibt's ja heute die Möglichkeit des Telefons. Man redet miteinander. Und natürlich gehört das auch dazu. In der Bibel wird jedoch auch immer wieder hervorgehoben, dass es Gott überhaupt nicht gefällt, wenn unser Mund ihn lobt, unser Leben aber das Gegenteil zum Ausdruck bringt. Lob Gottes ist nur dann glaubwürdig, wenn der Lebensstil des Lobenden damit übereinstimmt. Wenn die Gott gegenüber ausgedrückte Liebe sich eben auch in der Zuwendung zu Gottes Geschöpfen zeigt. Wie heißt es im Propheten Amos Kapitel 5? So spricht der Herr: Ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn er mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich keinen Gefallen daran und mag eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tut weg von mir das Geplärr deiner Lieder, euer Hafengeklimper ist mir lästig. Sorgt lieber dafür, dass jeder zu seinem Recht kommt. Recht und Gerechtigkeit sollen das Land erfüllen, wie ein Strom, der nie austrocknet. In die Fastenzeit, in der wir auf diese oder jene Art und Weise ja im Moment sind, passt ein Wort aus dem Propheten Jesaja, in dem Gott sagt: Das ist ein Fasten, wie ich es liebe, die Fesseln des Unrechts lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen, an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen. Die letzten Worte gerade machen klar, dass die Hinwendung zu einzelnen Menschen immer auch die eigene Familie beinhalten muss. Deswegen darf Einsatz für Menschen niemals zur Folge haben, dass die eigenen Angehörigen zu kurz kommen. Und deswegen ist natürlich auch der Einsatz für die eigenen Angehörigen etwas, wovon hier die Rede ist. Die Rede Jesu im 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums ist offenbar keine neutestamentliche Erfindung. Wir finden solche Sätze auch schon im Alten Testament. So knüpft Jesus an Gottes Worte an, wie sie im Alten Testament auch schon überliefert sind. Gott beurteilt diejenigen, die an ihn glauben, nicht nur nach ihren Worten und Bekenntnissen, nicht nur nach dem, was sie aussprechen und singen. Er beurteilt sie nach dem, wie sie leben. Das dürfen wir auch als evangelische oder evangelisch-freikirchliche oder baptistische, wie ihr es lieber habt, Christen, so wahrnehmen. Er beurteilt sie danach, wie sie mit den Armen und Bedürftigen umgehen, ob sie geholfen haben oder ob sie weggesehen haben. Paulus schreibt im 3. Kapitel des 2. Korintherbriefes: Ihr selbst seid unser Empfehlungsbrief, geschrieben in unsere Herzen, ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist und den alle lesen können. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Gott will Menschen verändern. Er verändert das Herz von Menschen. Und deswegen hat Jakobus wohl recht, wenn er sagt, dass ein Glaube ohne Werke ein toter Glaube ist. Denn da, wo Glaube ist, wird das Herz eines Menschen anders. Jesus sagt uns in Matthäus 25, wie er sich diesen Brief vorstellt. Er lädt uns ein, die Menschen dieser Welt anders zu sehen. Die Menschen, die in ihrer Verzweiflung auf Schlauchbooten das Mittelmeer überqueren, die vor mazedonischen Zäunen stehen und nicht mehr weiter wissen, die erleben müssen, wie Menschen, die vergessen haben, dass Gott jeden Menschen liebt, ihre kargen Unterkünfte auch noch anzünden. Das, so sagt Jesus, bin ich selber. Dein kranker Nachbar, der sich über Besuch freut, der Arbeitskollege, der vom Alkohol nicht loskommt, der sein Gefangener ist, die Verwandte, der Freund, der sich das vom Mund abspart, was du locker ausgeben kannst. Das ist Christus selber. Die Gescheiterten in den Gefängnissen, die Leidenden, die Verzweifelten, diejenigen, die nicht mehr wissen, wovon sie ihr Essen bezahlen sollen. Das ist Christus. Und wer sich ihnen zuwendet, der wendet sich ihm zu. Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Jesus erklärt, dass echter Glaube an der Zuwendung zum Menschen erkennbar ist. Das war übrigens ja auch die Stärke der frühen christlichen Gemeinden. Gemeinden wuchsen, so können wir in nachbiblischen Zeugnissen der ersten 3 bis 4 Jahrhunderte nachlesen, auch weil sie sich um Menschen kümmerten. Anders als die Menschen um sie herum das sonst erlebten. So dass sich manche frommen Heiden, die ihre Religion lebten, darüber aufregten, dass die Christen sich auch um ihre Leute kümmerten und für sie sorgten. Das war das Besondere der christlichen Gemeinden. So wie manche heute nicht zu Unrecht fragen, warum so reiche Länder, reicher als wir, wie Saudi-Arabien, keine Flüchtlinge aufnehmen. Selbstverständlich gibt es auch islamische karitative Organisationen. Aber tatsächlich muss auch wahrgenommen werden, dass die Länder, in denen die Scharia Recht ist, ein anderes Verständnis von Menschlichkeit zu haben scheinen als Länder mit christlicher Vergangenheit. Andererseits fragt man sich heute, ob rechtspopulistische Gruppen in Europa und ein Präsidentschaftskandidat in den USA nicht gerade dabei sind, diese christlichen Werte bei uns endgültig abzuschaffen, indem sie abschieben und nicht aufnehmen wollen, wie Jesus das seinen Leuten gesagt hat. Er fordert uns auf, den einzelnen Menschen zu sehen. Da haben wir jetzt wieder ein Föhlilein, jawohl. Und gehe noch mal einen weiter. Ja. Es geht hier eigentlich um etwas, was jeder tun kann. Jesus fordert nicht auf, irgendetwas Großartiges weltweit zu schaffen. Da können wir ja manchmal groß drin sein, so in der weiten Welt zu sehen, wo Dinge sich ändern sollten. Er fordert auf, in den eigenen Möglichkeiten zu bleiben, global zu denken und lokal zu handeln. Nicht jeder von uns kann Politik verändern, Strukturen gerechter machen und globale Veränderungen herbeiführen. Gut, durch Wahlen schon ein wenig. Es wäre sicherlich ein Gipfel der Lieblosigkeit, nicht zu wählen. Denn hier ist eine Chance, auch gesellschaftliche Veränderungen zu unterstützen. Deswegen geht am 13. zur Wahl des Rheinland-Pfälzischen Landtages. Es gibt aber eben auch Entscheidungen, die Einzelne am grünen Tisch treffen, die dann mathematisch errechnen, wie vielen Menschen geholfen werden kann und wo dann die Obergrenze liegt, wie viele kriegstraumatisierte Menschen wir aufnehmen können und ihnen helfen und wie viele wir ihrem traurigen Schicksal überlassen. Solche Entscheidungen können die meisten von uns nicht so am grünen Tisch treffen, aber in ihrer Nachbarschaft. Hier geht es nicht um Lösungen am grünen Tisch. Hier geht es um eine Herzenseinstellung, um die Zuwendung zu Menschen, um Nähe, Wasser für die Durstigen, Essen für die Hungrigen, Aufnahme für die, die anderer Herkunft und vielleicht anderen Glaubens sind. Zumindest wird das hier gebrauchte Wort so verwendet. Der Fremde, von dem Jesus spricht, das Wort kann auch als Adjektiv unpassend oder seltsam bedeuten. Es geht um wirklich jemanden, der anders ist. Es ist auch eine merkwürdige Spannung in dem Wort. Denn an anderen Stellen, auch im Neuen Testament, hat es vom Zusammenhang her eine ganz andere Bedeutung. Da heißt das gleiche Wort, das hier mit Fremder übersetzt wird, Gastgeber. Zum Beispiel in Römer 16. Ebenfalls, so schreibt Paulus hier, grüßen lässt euch Gaius, der Gastgeber von mir und der ganzen Gemeinde. Das gleiche Wort. Es ist kein abwertender, sondern ein wertschätzender Begriff. Ein Begriff, der sieht, da ist jemand, der anders ist, aber da ist jemand, der ist wertvoll, der ist auch unser Gastgeber. Jesus fordert auf, andere zu sehen und ihn in ihnen. Menschen, die Kleidung brauchen, mit Kleidung versorgen, Kranke besuchen, sich um sie kümmern, Gefangene jeglicher Art aufsuchen. Das sind Möglichkeiten, die wir haben, wenn Gott unser Herz verändert. Wir werden aufgefordert, Gottes Barmherzigkeit zu leben. Eigentlich ist dieser Text in Matthäus 25 ja ein Text über Gottes Barmherzigkeit, über Gottes unendliche Barmherzigkeit. Sie gilt eben nicht nur bestimmten Menschen, nicht nur einigen Auserwählten, sondern allen. Und diejenigen, die ihm vertrauen, die auf seiner Seite sind, erkennt man daran, dass sie sich seinen Geschöpfen zuwenden. Gott hat sich entschlossen, durch seine Gemeinde in dieser Welt zu handeln. Aber jetzt mal so ehrlich, wenn wir uns ansehen, zumindest wenn ich mich ansehe, müssen wir da nicht fürchten, auf der falschen Seite zu landen? Wir schaffen das nicht. Wir versagen. Aber der, der hier der Richter ist, in diesem Text, in dem Jesus spricht, der hat sich mit den Armen und Schwachen solidarisiert. Er kam in die ärmsten Verhältnisse in dieser Welt. Seine Familie musste flüchten. Für Jahre Asyl in Ägypten suchen, weil sie vom Tod bedroht waren. Er lebte sein Leben lang von den Spenden der Menschen, die mit ihm zogen. Er erlebte, dass er unschuldig verurteilt und grausam ermordet wurde und er fühlte sich von Gott verlassen. Er weiß, was Leiden ist. Deswegen heißt auch diese Zeit vor dem Karfreitag, an dem er für uns starb, die Passions-, die Leidenszeit. Und er will nicht, dass Menschen hungrig, durstig, obdachlos gefangen sind. Er will, dass wir uns ihnen zuwenden. Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Und genauso können wir hier selbstverständlich die Schwestern einsetzen. Das hat was mit dem sprachlichen Umgang zu dieser Zeit zu tun. Er möchte, dass wir ihn in Menschen, die uns brauchen, entdecken. Dass wir andere annehmen. Dass wir uns nicht abschotten, sondern uns öffnen. Dass diese Welt gnädiger und barmherziger wird. Es kann sein, dass wir merken, wir haben versagt. Ja, wir gehören vielleicht auf die Seite derer, die der Richter wegschickt. Da bleibt nur die Hoffnung aus Gottes Gnade und Barmherzigkeit, die ja nach den Aussagen des Neuen Testamentes eigentlich kein Mensch verdient hat. Gott vergibt, und wer zu ihm kommt, der wird angenommen. Und wenn er es ernst meint, wird sein Herz verändert. Aber darum geht es in diesem Text nicht so sehr. Denn Gottes Barmherzigkeit soll nicht missbraucht werden. Wer daran wirklich glaubt, der kann nicht Menschen den Rücken zudrehen, die seine Hilfe brauchen. Der kann sich nur Menschen zuwenden, die Hilfe brauchen. Vielleicht unvollkommen, vielleicht versagend. Aber der kann ganz bestimmt nicht Menschen den Rücken zukehren und sie in den Tod schicken. Denn wer Christus in den Tod schickt, der glaubt ihm nicht. Wir dürfen ihm glauben. Denn gelebter Glaube führt in Gottes Nähe. Gelebter Glaube verändert die Welt. Vielleicht nur ganz im Kleinen um uns herum. Bei den Menschen, die zu uns gehören, denen wir begegnen und durch die uns Christus begegnet. Was immer ihr für einen, ich sag's jetzt mal so, meiner Schwestern und Brüder getan habt. Und wäre sie oder er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Jesus schickt uns zu Menschen, weil er sie liebt. Amen. Amen. Lasst uns einen Moment stille sein und dann möchte ich beten. Herr, du machst uns ganz eindringlich deutlich, dass es keinen Menschen auf dieser Erde gibt, den du nicht liebst. Du möchtest, dass Menschen deine Barmherzigkeit erfahren. Und du sendest uns, um sie zu bringen und zu leben. Das ist eine große Verantwortung. Herr, hilf uns, dass wir lernen, auf dich zu schauen, uns von dir prägen und verändern zu lassen. Hilf uns, dass das, was wir dir gegenüber sagen, auch wirklich unser Herz bewegt, dass wir es ernst meinen. Danke, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst, der uns Kraft gibt, das zu leben, was du von uns möchtest. Amen.